Wie viel schläfst du? Was ist mit der Bewegung? Wie ernährst du dich? Psyche, pauschal zu sagen, dass ab einem gewissen Alter müssen wir alle supplementieren, da gibt es keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendwie, die das irgendwie unterstützen würde. Wir müssen begreifen, wie wir funktionieren und jeder kann das verstehen. Die haben ja oft gar keine Ahnung, um was es eigentlich da geht, ne? Was das eigentlich für Folgen haben kann.
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. Die Gesundheit ist unser allerhöchstes Gut. Es gibt viele Gründe für eine Revitalisierung, Prävention oder Rehabilitation. Unser Körper gibt uns meist, wenn auch nur in Schüben, kleine bis große Signale. Wir müssen nur wissen, sie zu verstehen. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast des Alpha Tower Health Resort. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen Antworten auf die Fragen: Was macht ein gesundes Leben aus? Oder was kann ich dafür tun, möglichst lange fit zu bleiben? Und vielleicht lässt sich mit diesem Wissen sogar ein längeres Leben führen.
Jeden Tag werden Millionen von Gesundheitsinformationen im Internet geteilt. Auf Social Media versprechen Influencer Wundermittel, Videos gehen viral und Schlagzeilen behaupten sensationelle Durchbrüche. Doch was davon ist wissenschaftlich belegt? Und was ist lediglich ein Mythos oder sogar gefährliche Desinformation? Studien zeigen, dass sich falsche Informationen häufig schneller verbreiten als wissenschaftlich fundierte Fakten. Besonders bei Themen wie Ernährung, Impfungen, Nahrungsergänzungsmitteln oder alternativen Heilmethoden fällt es oft schwer, seriöse Quellen von irreführenden Behauptungen zu unterscheiden. In unserer heutigen Folge machen wir einen Faktencheck und nehmen verbreitete Gesundheitsmythen unter die Lupe. Gemeinsam mit Dr. Sophie Imhoff hinterfragen wir Aussagen, prüfen die wissenschaftliche Evidenz und lernen, wie wir zuverlässige Informationen erkennen können. Denn wer Gesundheitstipps kritisch bewertet, trifft bessere Entscheidungen für sich selbst und andere. Dr. Sophie Imhoff verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit lokalem Unternehmertum und persönlichem Engagement. Nach ihrem Doktorat am AKH Wien forscht sie an der renommierten Stanford University in den USA an neuen Gentherapien. Gleichzeitig führt sie ein Gesundheitsmagazin, in dem sie komplizierte medizinische Zusammenhänge alltagstauglich erklärt. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge.
Liebe Sophie. Vielen lieben Dank fürs Dasein. Es war nicht so eine lange Einführung. Danke fürs Dasein.
Man hat es vielleicht schon ein bisschen an der Stimme gemerkt, man muss bei Kopf so, wenn es ein bisschen tiefer geht, dass man sich nicht irgendwie verplappert, man ist schon ziemlich.
Ja, wir schneiden alles raus, wird alles geschnitten.
Nichts wird geschnitten.
Alles ist echt und das sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken. Ganz besonders heute mal über See, wo treffen wir dich an? Wo bist du zurzeit?
Ja, da kann ich gerne eine kleine Abänderung bei der Introduction machen, bei der Einführung. Ich sitze am Cornell Medicine in New York. Ich war zwar auch auf Stanford, das stimmt. Das war ich während meiner Zeit am AKH. Ich war davor in Boston auf Harvard und jetzt bin ich in New York am Cornell Medicine in Upper East Side. Die meisten werden es kennen als Lenox Hill auf Netflix. Gibt's eine riesen Krankenhausdokumentation. Meine Mutter liebt es. Es ist gar nicht so, wie es da drinnen ist, aber hier bin ich.
Aber das kenne ich
ja. Na schau.
Okay, Lennox Hill sagt mir nichts. Grey's Anatomy kenne ich.
Ich weiß gar nicht, wo das gespielt hat. Keine Ahnung, nie geschaut. Ganz woanders.
Ja, ganz woanders. Aber trotzdem, ja. Ein wahnsinniger, toller Weg. Was hat dich nach Amerika gezogen tatsächlich?
Ich glaube, es war immer der Punkt, ich war immer schon irgendwie so ein bisschen im Ausland für meine Ausbildungen. Also ich habe begonnen in Österreich, bin dann nach Schweden, nach Amsterdam und mir war irgendwie relativ schnell klar, dass es natürlich sehr gute Institutionen weltweit gibt und dass ich ja fast, das wäre ja fast engstirnig, mich nur zu Hause umzusehen. Und es war dann eigentlich ein Zufall. Ich bin auf einer Konferenz, habe ich vorgetragen und habe dann dort meinen damaligen Chef in Boston kennengelernt und habe dann ein Leistungsstipendium bekommen in Boston und bin dann rüber und natürlich, ja, habe ich es dann vollends ausgenutzt und seitdem ja, schlägt es mich immer wieder ein bisschen in die USA. Es ist forschungsmäßig dann doch nicht so schlecht hier.
Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Du chattest zwischen Österreich und New York hin und her sozusagen.
Mittlerweile schon relativ viel, ja. Also am Anfang nicht so, aber jetzt seit ich das Unternehmen habe, seit wir Magazine haben, Social Media, habe ich viele Termine auch wieder in Europa und ja, fliege ich so ein bisschen herum. Aber es ist nicht so schlimm, zum Glück, weil Stanford war ja Horror, weil das war so weit weg. Da fliegst ja, da fliegst über LA oder San Francisco und da fliegst ewig. New York ist easy. Bist gleich dort.
Wie lange fliegt man?
Du fliegst drüber um die 7 Stunden 30 und dann von Wien wieder hier ein bisschen länger, so um die 8 Stunden. Aber für mich voll easy. Ich bin klein, ich passe gut rein, in die Sitzung ist es wurscht. Ich setze mich da rein, ich schlafe, ich arbeite, mir ist es so egal.
Ja, cool. Okay, okay.
Ja.
Und wie kommen Sie das jetzt, ist ein bisschen eine Standardfrage bei uns, wie kommen Sie vorstellen, was machst du, wenn du mal frei hast? Also jetzt hört sich das alles sehr stressig an, du hast da das Magazin und hin und her und man, auch wenn es jetzt nur 6 oder 8 Stunden sind, aber das ist ja auch immerhin was. Aber was machst du, wenn du mal richtig frei hast und relaxen kannst oder auch Energie tanken kannst wieder?
Also es hört sich immer recht stressig an, das stimmt, das ist aber eigentlich gar nicht alles so stressig. Es ist, den Stress machst du ja selbst. Das ist eigentlich alles relativ ausgelastet schon, aber es ist, ich habe immer noch genug Zeit. Und wenn ich frei habe, also so, ich habe immer schon Samstag, Sonntag, ich meine, du hast eh nie frei, weil du eh immer irgendwas hackelst, eh logisch. Aber wenn, ist natürlich Sport ein Riesenthema, ne? Bewegung. Das mache ich sowieso immer in meinem Alltag, jeden Tag. Aber wenn du dann noch frei auch noch hast, dann ist es halt super, dann hast du so viel Zeit. Ich denke, boah, ich kann den ganzen Vormittag damit verbringen, geh schön laufen, hol mal einen Kaffee. Geh dann wohin, du was Gutes essen, du was lesen, chillen, schau ein bisschen unnötig aufs Handy, ne? Solche Dinge halt.
Alles klar. Ja, cool. Steigen wir mal vielleicht gleich ins Thema ein, weil wir sind schon sehr gespannt darauf. Wir beobachten ja seit circa 2 Wochen deine tollen Instagram-Postings, deine Videos, und das gefällt uns natürlich sehr gut, weil wie wir eingangs schon oder im Vorgespräch jetzt gesagt haben, ist es uns einfach sehr, sehr wichtig, dass wir in unserer Podcast-Reihe ausschließlich wissenschaftlich fundierte Informationen verbreiten, Experten als Gast haben, da wo keine Scharlatanerei und nichts ist, weil einfach durch die ganze Industrie, die ja milliardenschwer ist, so viel verkauft wird und wir auch bei uns im Hotel sehr darauf fokussiert sind, Longevity einfach zu gestalten. Also nicht immer diesen riesen Schritt machen zu müssen und es muss nicht immer der große Wumms sein. Longevity kann auch relativ einfach gehen und mit einfach gut ernähren, sehr hochwertig ernähren, Sport, Bewegung, gute Regeneration, Rehabilitation. Das sind so unsere 3 Säulen im Hotel, wo wir den Gästen das einfach mitgeben möchten, dass es einfach auch geht. Und wenn man natürlich, wir waren heuer auch auf der Longevity-Messe in Berlin im Mai und da sieht man natürlich die ersten Dinge, was man da machen kann. Das ist
das wäre was gewesen.
Wahnsinn.
Wirklich? Boah, ich weiß nicht, ob ich die Nerven hätte. Uff.
Das ist zum Teil richtig, richtig abgefahren, wo man sich denkt, okay, das ist wow. Und dann tut man sich natürlich schwer, wenn man scrollt durch Instagram durch und denkt sich, boah, die schaut gut aus, die strahlt, der Glow ist super, der Bauch ist flach. Oder ich bin auch jemand, der sehr, sehr schwer Muskeln aufbaut. Und wenn ich andere ansehe, die mit mir gleich im Gym angefangen haben, die schauen jetzt schon vieles mehr aus. Irgendwann muss das halt akzeptieren, dass die Biologie so ist.
So ist es.
Wenn man dann was sieht, wo man sich denkt, boah, vielleicht geht das ja doch. Also, bleiben wir bei den Fakten. Was ist aus deiner Sicht, was sind die größten Gesundheitsmythen und Falschinformationen, die so verbreitet werden?
Ja, ich finde, du hast das eigentlich schon in dem ersten Satz sehr schön gesagt. Die Dinge sind eigentlich relativ einfach. Und klar, Langlebigkeit, also ich arbeite an Langlebigkeit schon seit, also da war es noch nicht cool. Also ich bin seit 10 Jahren circa in dem Feld. Und es ist eigentlich relativ einfach und man versteht auch Alterung molekular gesehen schon sehr gut. Also wir haben jetzt da nicht mehr so viele Fragen. Die Frage ist nur, wie man es revidiert. Aber die Dinge bestehen eigentlich in ihrer Einfachheit. Die Grundsäulen des Lebens. Wie viel schläfst du? Was ist mit der Bewegung? Wie ernährst du dich? Psyche, mittlerweile ist es extremst wichtig, wir kennen die Daten, wie wichtig das ist, was das für einen Einfluss auf unsere Alterung, auf unsere Gesundheit natürlich auch hier und jetzt hat. Und somit die größten Mythen in der Langlebigkeit ist eigentlich jede einzelne Pille. Es ist jede Infusion. Also aus meiner Sicht, mit den Studien und den Daten, die ich kenne, und ich würde mal sagen, das ist relativ viel, gibt es nichts, was wissenschaftlich evident ist, dass es wirklich die Alterung reversieren würde oder aufhalten würde. Außer es gibt jetzt natürlich gewisse Medikamente, die irgendwo da Daten liefern. Es gibt jetzt auch die erste Verjüngungsstudie hat jetzt gestartet im März diesen Jahres. Also solche Dinge sind spannend, aber das ist jetzt nichts, was man jetzt auf Social Media in Form einer Pille kaufen kann. Von dem her, da gibt es nichts. Das ist, ja.
Gibt nichts, ja. Also wir haben das auch gesehen auf einer Messe, wo eben wirklich Infusionen und...
Da hat einer gesagt, irgendwann in 10 Jahren trifft man sich nicht mehr auf einen Kaffee, sondern man trifft sich auf eine Infusion. Man
geht das würden sie sich wünschen. Das wünschen sie sich.
Man geht in eine Vitaminbar und dann huckst du nebeneinander.
Und ich habe mir dann gedacht, nein, ich sicher nicht, weil ich würde es gar... Also
ja, weil was ist mit alle dann?
Nein, ich nicht.
Dann wir nicht. Wir sitzen immer noch da. Nein, weil das Ding ist ja, es heißt ja nicht, nur weil wir keine wissenschaftliche Evidenz haben, heißt es ja nicht, dass es nichts bringt. Nicht? Es kann schon irgendwelche Erfolge von mir aus haben, aber wenn du deine Grundsäule nicht deckst und das nicht machst, dann kannst du dir noch so viele Injektionen reinschießen. Es wird dir nichts bringen. Nicht? Man muss da mit ein bisschen Hausverstand auch an die Sache rangehen. Das macht es nicht wett. Aber natürlich, wenn wir jetzt irgendwie so über ProfisportlerInnen sprechen, die Ende nie Geld haben und Ende nie, sag ich mal, Zeit haben, um sich selbst zu optimieren, kann man natürlich überlegen, in diese Richtungen auszubauen. Und ob es dann einen Erfolg hat oder nicht, ja, pff. Aber sag ich mal, als normaler Mensch, ja.
Logischerweise Brian Johnson auch was sagen.
Natürlich, der jetzt leidet an einer Erkrankung natürlich, ja, das ist so ein blöder Zufall. Das verkauft sich jetzt nicht mehr gut.
Ja, das verkauft sich nicht mehr gut. Aber was ist für eine Erkrankung? Autoimmunkrankheit?
Es ist eine Autoimmunerkrankung. Ich glaube, dass es eine Art von Gastritis ist. Also der Verdauungsapparat ist betroffen. Ob das jetzt daraus resultiert, aus den Dingen, die er da gemacht hat, so weit würde ich nicht gehen, das zu sagen. Aber das kann komplett andere Gründe haben. Aber es ist natürlich, ja, blöd. Für ihn jetzt, ja.
Vor allem, was man Nahrungsergänzungsmittel nimmt, ich meine, wenn es jetzt nicht schadet, dann aber auch nicht viel hilft zum Beispiel, dann haut man halt das Geld beim Fenster raus und das ist ja genauso sinnlos. Und ich glaube, dass das schon auch mit der Psyche was macht. Also ich bin da auch ein bisschen gefährdet, sage ich ganz ehrlich, vielleicht das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel zu viel zu nehmen. Wobei ich auf eine österreichische Firma vertraue, wo ich glaube, dass das sehr seriös ist. Nur die Frage ist dann immer, ist das sein Geld wert? Brauche ich das wirklich?
Ich denke mir einfach, so viel, es gibt so wahnsinnig viel. Und mich überfordert das extremst.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube, es geht auch nicht darum, was das im Gesunden, also wir sagen alle halbwegs psychisch stabil und halt nicht chronisch krank, sondern halbwegs gesund. Ob wir jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ja, da ist es wurscht. Ich meine, wenn wir es uns leisten können, dann und wir haben Spaß daran, dann machen wir es halt. Aber das Problem dahinter, und das ist das, was ich immer wieder bei PatientInnen sehe, ist, wenn du mit einer chronischen Erkrankung zu kämpfen hast, das sind ja die Personen, dass die Geld machen. Das sind ja nicht wir, die sich mal von mir aus eine Pille kaufen, sondern das sind ja die eh schon keinen Ausweg mehr haben. Und denen wird natürlich dann die einfache Lösung da serviert. Und das ist ganz oft, dass sie natürlich das dann probieren und dann kommen sie zurück in die Klinik und dann ist es immer, dann sind sie noch frustrierter als vorher, weil bei ihnen hat es ja wieder nichts gebracht, bei allen anderen bringt es was. Das heißt, die Gefährdung von dem besteht eigentlich darin, dass wir Kohorte, die wir zu schützen haben, also kranke Personen, dass wir die halt ausnehmen. Das ist halt, wir machen halt Kohle draus. Ne? Das ist das.
Und ich denke mir einfach, es deckt oft zu viel ab. Gell? Du sollst gegen deine Hormone was nehmen und du sollst deine gegen Stress was nehmen und dann sollst du für dein Klo was nehmen. Ich denke mir, okay, wenn ich einen Stress habe, ja, dann nehme ich meinen Hund und gehe aussehen.
Ja.
Und gehe spazieren. Oder man kann auch ohne Hund aussehen gehen. Gell? Dann ist der Stress schon mal weg.
Aber da hast du es dann schon mal. Also wenn du mal weißt, wie schön es ist, in der Natur zu gehen und was das
macht.
Aber du musst das den anderen einmal beibringen, der.
Aber ich denke mir, es gibt so viele Pillen, also
gegen
alles und ich bin echt immer überfordert.
Ja, ich glaub's. Und was ja auch spannend ist, wenn du sagst, du hast Stress, es ist ja eigentlich nur, was ja auch urspannend ist, der Körper hat ja so ein eigenes Fehlersystem, ne? Der sagt dir einfach, der Stress ist ja nur Symptomatik von etwas, ne? Du spürst, dass du was einen erhöhten Puls oder du kannst nicht so gut schlafen, was immer, das ist ja nur eine Symptomatik. Und anstatt da auf den Körper zu hören und zu sagen, ich gehe vielleicht mal ein bisschen spazieren oder ich mache etwas, was mir gut tut, egal was es ist. Nein, wir kaufen uns eine Saftkur und glauben, dass das irgendwas bringt. Also das ist.
Ja, nur, das ist halt, weil es so einfach klingt.
Absolut, ja. Der Mensch, der liebt die Einfachheit, aber es ist halt nicht real, ne?
Genau. Und der direkte Weg ist nicht immer der leichte Weg ist nicht immer der gute. Und ich muss sagen, natürlich, jetzt sind wir bei Folge 108 und wir lernen auch sehr dazu. Mhm. Und ich habe auch viele Sachen, wie wichtig der Schlaf ist, wichtigste Regenerationsphase immer. Dass man mal das Handy am Abend weglegt und so viele Leute kämpfen mit der Einschlafphase, mit dem Oberkommen und da sollte man ja schon anfangen. Aber natürlich muss ich mich dazu informieren. Ich muss Podcast hören oder ich muss recherchieren oder ich muss etwas tun. Und wenn ich aber einfach nur Werbung sehe, hey, nimm mal Melatonin-Spray oder Pille oder was weiß ich,
Zapferl. Und dann schlafst du.
Und pfeift das eine und dann schlafst. Das ist halt dann easy. Nicht? Was würdest du sagen, hast du Favorites von Nahrungsergänzungsmitteln, wo du sagst, jetzt sagen wir mal, uns wurde in einer Folge gesagt, der menschliche Peak ist irgendwo mit 25 erreicht. Und dann wird so schön langsam, baut der Körper auch hormonellseitig ab und man sollte darüber nachdenken, etwas zu supplementieren.
Ja.
Wie stehst du dazu? Und wenn ja, was wäre da als
Beste? Also, so pauschalisiert gesagt, ist es Blödsinn. Also du kannst nicht sagen, mit 25 baut der Körper ab. Erstens, was für Mechanismen. Ich meine, wir haben so viele Millionen verschiedene Mechanismen. Manche bauen früher, manche später. Mit Bewegung kannst du ganz viel nach außen, also nach hinten rausschieben oder mit gesunder Ernährung oder was auch immer, mit einfach wieder diesen Grundsäulen des Lebens. Das heißt, so pauschalisiert kann man niemals sagen, auch wieder geschlechterspezifisch und 100 verschiedene Sachen, die da mit reinkommen. Und dann, wenn man supplementieren möchte, auch das kann man nicht pauschalisieren, dann gilt natürlich zuerst mal die Befundierung. Wenn du keine Evaluierung hast von deinem Blutbild oder von Wurscht, das sind dann oft größere Evaluierungen, dann kannst du supplementieren, was du willst. Es ist wie wenn du irgendwas aus dem Fenster raushaust. Du wirst das nicht wissen, ob das dort ankommt, wo du es willst. Du brauchst dann Check-ups, wenn du wirklich supplementierst. Die Qualität der Supplements sind voll wichtig und auch für dich individuell. Bei dir greift die Dosis besser als bei mir. Das ist normal. Und zudem gibt's halt leider noch viel zu weniger Studien. Wurscht, was du für Nahrungsergänzungsmittel anschaust. Das heißt, pauschal zu sagen, dass ab einem gewissen Alter müssen wir alle supplementieren, da gibt's keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendwie, die das irgendwie unterstützen würde. Ne?
Also okay. Mir hat das wahnsinnig geschockt, die Aussage. Ich war doch, bist du wahnsinnig? Ja, ich war.
Verkauft die Person selbst Supplements oder? Also ist wirtschaftliches Interesse?
Nein. Nur jetzt, wenn ich natürlich recherchiere oder mal auch in andere Gesundheitspodcasts hineinhöre, dann wird oft so schon gesagt, na ja, zuerst messen, dann essen, aber man sollte mal unbedingt Magnesium nehmen und da ist Zitrat und ja nichts anderes und Eisen und Vitamin D ist ein Klassiker und Omega-3 ist sowieso der Dauerbrenner.
Ja, Omega-3 ist ganz vorne dabei, immer.
Und nur in Ölform.
Natürlich. So. Und am besten gar nicht Omega-6-Level vorher messen, sondern einfach mal Omega-3 nehmen und schauen, was passiert.
Und dann kriegt man irgendwann aus, so, okay, wenn ich aber zum Arzt gehe und das Blutbild oder das große Blutbild mache, dann sind ja viele Dinge gar nicht dabei. Das heißt, ich müsste ja einen Mikronährstofftest oder Analyse machen oder so. Irgendwann habe ich mich aufgeschrieben, ja. Das geht, ist aber.
Das weiß man gar nicht.
Eben, und das geht so verloren. Und
darum ja.
War mir das jetzt wichtig, dass ich die frage, weil das sogar in wirklich guten Podcasts auch oft so propagiert wird, wo man dann schon wieder im Auto sitzt und das Handy nimmt und so, ah ja, okay, Omega-3, das muss ich mal fix kaufen, passt.
Ja, aber bevor man das macht, versucht man das Verständnis für das zu bekommen, weil du verstehst, was das alles tut und da geht's gar nicht um die genauen Mechanismen, ich kenne mich genau auch nicht aus, was jedes einzelne Hormon irgendwo macht, aber wenn du ein Grundverständnis für deine Biologie hast, wie deine Mechanismen funktionieren, dass das alles ein Zyklus ist, wenn du was zugibst, heißt das nicht, dass das System dafür gemacht ist, es ist ja immer, gerade bei den ganzen Langlebigkeitsgeschichten, da wollen sie immer NAD Plus oder irgendwas wollen sie da reinstopfen oder Kollagen, egal was. Aber das trifft ja auf ein System, was ja gealtert ist schon. Das heißt, nur weil du da mehr Holz sozusagen hast, wird der Kamin nicht größer. Ne? Du müsstest andere Sachen, also es hadert halt immer irgendwo. Ne? Und wenn es so einfach wäre, dann hätte ich erstens keinen Job mehr und dann hätten wir die Probleme nicht, die wir halt, also Probleme, es sind keine Hindernisse, die wir halt haben in der Therapieinnovation bei vielen Erkrankungen. Es ist halt einfach immer ein bisschen komplexer und das ist ja auch okay so. Ist ja schön, weil sonst wären wir nicht so, wie wir sind. Ne?
Das ist absolut richtig. Das heißt, was würdest du empfehlen zuerst, also weil das Blutbild alleine reicht ja nicht, oder? Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich achte einfach auf ein gesundes Leben, denn man will gesund alt werden, sonst hat alt werden ja keinen Sinn.
Die Grundsäulen hast du schon, oder?
Also ich mache Sport, schlafe mir ganz gut. So, okay. Und jetzt weiß man, aha, wenn ich aber Krafttraining mache, soll ich auf meine Aminosäuren schauen vielleicht oder auf dies oder jenes, aber eigentlich weiß ich es nicht. Und dann, was wäre der erste Schritt? Was soll ich machen?
Der erste Schritt ist sowieso immer, mal selbst zu checken, gibt es überhaupt eine Symptomatik, die ich zu behandeln habe? Ist irgendwas, was mir überhaupt wehtut? Weil nur weil ich, sage ich mal, 35, 40 bin und alle Grundsäulen abgedeckt habe, ja, aber wenn ich dann, wenn eh alles passt, dann muss ich ja nicht danach suchen. Ne? Ich meine, das ist immer diese Prävention versus Optimierung. Es muss mal diese Präventionswahn ist ja auch nicht immer das Richtige. Wenn ich dann aber etwas finde, so wie du jetzt zum Beispiel sagst, du machst Kraftsport oder du machst egal was es ist, dann ist es logisch, den Bedarf einfach zu decken. Da geht es gar nicht darum, dass du irgendwas optimieren willst, weil es funktioniert selten, wenn du von etwas genug hast oder das System nicht kaputt ist, dann gibt es ja nichts zum Reparieren. Aber in dem Fall, wenn du sagst, du machst Kraftsport, ja, was brauchst du beim Kraftsport? Du wirst Proteine brauchen, um die Muskeln nachher zu regenerieren, um die Muskeln auch aufzubauen, ne, logisch. Muss man sich dann halt ausrechnen mit Expertinnen, was ist da dein Verbrauch? Ich bin zum Beispiel Ultraläuferin, ist klar, wenn ich laufen gehe, ich brauche viel Zucker. Ne? Ich meine, logischerweise muss ich mir den dann nachgeben, ne? Sonst wird es nicht funktionieren. Und das ist auch das, was wirklich alle Studien, wenn man die jetzt zusammennimmt, was Langlebigkeit betrifft, der einzige Konsensus, der wirklich Langlebigkeit fördert, ist Bedarf zu decken. Nicht High Carb, High Protein, Low, bla bla bla, kann in manchen Fällen funktionieren. Zum Beispiel bei der Abnahme macht Sinn, mehr Protein zu sich zu nehmen. Ne? Wieder Verständnis hat dafür bekommen. Aber wenn ich komplett normal durchs Leben gehe und mir geht es halbwegs gut und ich habe jetzt keine riesen Symptomatiken, die jetzt lange anhalten, ne? Wenn ich einmal Kopfhörer oder einmal im Blähbauch habe, dann ja, mein Gott, ist halt das Leben. Ne? Aber dann gilt es einfach, Bedarf zu decken. Und das kann man schon sehr wohl berechnen. Also vor allem, wenn es jetzt um Ernährung geht, muss man zu ErnährungsexpertInnen gehen, auch oft besser als MedizinerInnen, muss man sagen, weil die ja wirklich eine geschultere Ausbildung in dem haben. Und sich das einfach berechnen lassen.
Sehr gut.
Ich finde das total schwierig, dass du mal den richtigen Ort, dass du da überhaupt weißt, wo gehe ich hin, wenn kann ich das anvertrauen, wer nimmt sie wirklich die Zeit, setzt sie mit dir hin und sagt so, das und das passt für die.
Ja. Es ist voll schwer und das ist auch immer das, was ich dann immer zurückbekomme. Ja, aber das Gesundheitssystem, das erlaubt das und das und das stimmt. Diese Hindernisse und diese Problematiken, die will ich gar nicht verleugnen, die sind da. Aber es bringt uns halt nichts, einfach die Option dann zu nehmen, ja, dann mache ich halt den einfachen Weg. Das ist ja nicht die Option, das funktioniert ja nicht. Ne? Das heißt, die einzige Option, die es da wirklich gibt und es wird immer wichtiger werden, weil diese Informationsschwelle, es wird mehr werden, ist das Verständnis, selbst zu verstehen. Wir müssen begreifen, wie wir funktionieren und jeder kann das verstehen.
Ja, man muss, ja.
Das finde ich sehr wichtig. Ja. Ich habe das in einem letzten Video von dir ja ganz witzig gefunden mit dieser Rotlichtmaske. Ja. Weil ein paar Tage zuvor habe ich einen Kabarettisten gehört. Das ist der Reiche, der so witzig gesagt hat, aha, meine Frau, die huckt da immer mit dieser Maske da umeinander am Abend und habe gleich an das denken müssen. Das lässt sich aber auch super verkaufen, nicht? Weil du denkst, okay, und
Oder das, was du auch beim Sichtaufhören runterfährst mit dem Rotlicht.
Nur man muss halt sagen, das schadet ja nicht, hilft vielleicht ein bisschen, hilft aber nicht so viel, was man glaubt, oder?
Und da ist wieder der Punkt, also Rotlicht, also diese ganzen Lichttherapien, die sagen wir haben von der wissenschaftlichen Fundierung, sind die besser als andere Geschichten, die wir uns da anschauen, weil es mit den Mitochondrien was zu tun hat. Das heißt, mit bestimmten Lichtwellen kannst du deine Mitochondrien, auf das jetzt sehr salopp gesagt, aber aktivieren, gewisse Prozedere da drinnen, die unsere Energiegewinnung. Und das hängt mit dem zusammen. Aber eine Evidenz, dass wenn du das aufsetzt, dass das wirklich nachhaltig etwas mit deiner Hautalterung machen würde, die gibt es so noch nicht. Es gibt verschiedene Studien, die mit Daten suggerieren, dass es etwas bringen könnte. Und das sage ich mir, ja, das muss man dann auch so wertschätzen. Aber so weit, dass ich eine Empfehlung aussprechen würde, das ist es noch nicht. Und auch da wird wieder natürlich Geld gemacht, aus Frauen vor allem, die natürlich vielleicht mit der Alterung ein bisschen Probleme haben oder die halt natürlich da irgendwo sensibel sind. Oder
Männer, die ein Problem damit haben.
Absolut, natürlich. Aber man sieht das schon klar auch in den Studien, dass die Frau, was diese Dinge anbelangt, da irgendwo impulsiver ist für den Kauf. Ne?
Also bei uns als Geschwisterpaar wird es mein Bruder als Erster aufhören.
Geil, ja, ist gut. So, ist es schön.
Und Medi.
Also, ja, geil.
Mich wundert sehr, dass das
Ich habe schon dazu erklärt. Aber ich habe schon viel Geld für Unfug ausgegeben. Ja.
Aber man muss ja auch immer sagen, man kann es ja nutzen. Das ist ja auch die Kritik, die ich immer äußere. Es ist mir ja wurscht, drückt euch rein und haut euch rauf, was ihr wollt. Das ist ja komplett egal. Es geht um die Werbung, die ich kritisiere. Die ist einfach ein Verbraucherschutz.
Weil man irreführend ist, weil man glaubt, man tut was Gutes.
Absolut.
Ja, ich finde einfach, das ist ein, oder es gibt diese Saftkuren, gell, in diese Flaschen da drinnen. Und ich höre das immer wieder, 7 Tage Saftkur. Ich würde das gar nicht aushalten. Ich würde verhungern.
Ja, also, ja, das
eine Saftkur. Hallo?
Ja, würde man glauben. Ja, ey.
Weißt du, und das ist halt das Ärgerliche dann, und das wollen wir auch mit der Folge die Leute ein bisschen wachrütteln, dass man vielleicht 2-3 Mal drauf schaut, weil ich habe vor Mitte 20 also richtig zum Sport machen angefangen, laufen, bin jeden Tag laufen gegangen und habe mir dann 12 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel eingekauft am Tag von einer Firma, wo ich im Nachhinein weiß, okay, das war richtig falsch, und habe dann so eine Dunkelfeldanalyse gemacht, ja, mit rotem Blut oder so irgendwie geht das. Und dann sind wir draufgekommen, dass meine ganzen Blutblättchen völlig verklebt waren mit Eiweiß. Das heißt, was ich mir eigentlich guten Wissens Sinteier in den Körper geschoben habe, war völlig falsch. 2 Jahre lang. Und das ist halt schon sehr erbitternd, wenn man dann draufkommt und dann merkt, okay, und das braucht dann so ewig lang, bis du das wieder reinkriegst, das Blut, und. Und das finde ich halt, egal wo es dann hingeht, ob das dann Schönheit, Beauty, whatever ist, das ist dann einfach sinnlos. Nicht? Weil wenn man es macht und wenn man sich schon Zeit für sich nimmt und denkt, okay, ich habe zum Glück die finanziellen Möglichkeiten, dass ich das und das machen kann, weil ich fange jetzt zum Rennrad fahren und jetzt möchte ich mit dem und dem unterstützen, dann soll es zumindest das Richtige sein.
Das natürlich. Ich meine, das kommt dann noch erschwerend dazu, dass diese Dinge natürlich Nebenwirkungen haben können. Das, sage ich mal, das einzige halbwegs Positive an diesen Präparaten, auf die ich reagiere, ist halt, dass sie halt in der Regel gar keine Wirkung haben. Oder zumindest, dass die wissenschaftliche Evidenz nicht gegeben ist, dass sie eine Wirkung haben. Das heißt, da ist dann die Nebenwirkung halt auch relativ gering, beziehungsweise die physiologische Nebenwirkung. Weil die psychologische Nebenwirkung, das ist das eben, von dem wir vorher gesprochen haben, die kann sehr groß sein, weil für PatientInnen ist es dann eine zusätzliche Last, wenn die Dinge halt wieder nicht funktionieren. Und was ja Studien auch zeigen, ist, dass der Mensch das Vertrauen verliert im Gesundheitssystem, in ExpertInnen. Verständlicherweise, ne? Das sagen wir ja alles Trotteln. Logisch, ne? Das ist dann blöd.
Werbung. Unsere alpine Lage auf 1700 Metern erfüllt ideale Voraussetzungen für den Erhalt der Gesundheit, die Stärkung der psychischen und physischen Vitalität sowie die Genesung im Sinne der Präventivmedizin. In Zusammenarbeit mit Expertinnen entwickeln wir seit nunmehr 10 Jahren unser Gesundheitskonzept, welches den Wert der Umgebung und die Wirkung der Natur in ihre Vorbeugungs- und Heilmaßnahmen einbeziehen. Bereits nach kurzer Zeit wirkt sich die Lage positiv auf den Körper aus und eine ganzheitliche Regeneration stellt sich ein. Stille als neuer Luxus. Bei uns im Alpha Tauern Health Resort in Österreich. Werbung Ende.
Es gibt ja einige, die weiß schon, okay, jetzt tut mir irgendwas weh, und die googeln oder von ChatGPT und gehen wahrscheinlich so dann noch zum Arzt und sagen, da denke ich mir, das würde ich nie machen, das sind Sachen, ich kann.
Wirklich, aber das ist normal, das hatten wir auch schon vor, groß Social Media und KI, die Leute googeln natürlich und kommen mit ihren eigenen Diagnosen. Das wirst du nie vermeiden können, weil es sind ja oft schwerwiegende Diagnosen als Mensch natürlich, du neigst halt dazu, du willst die Dinge irgendwo verstehen und halt die Information dazu holen. Jetzt ist es halt noch schwieriger, weil halt so ein Informationsschwall da ist, ne? Es ist noch schwieriger als, sag ich mal, vor 5-6 Jahren, da das Richtige rauszufiltern.
Eben. Und oft, ich denke mir dann oft, okay, wenn man irgendwas hat, also, wie gesagt, unsere Eltern haben beide Krebs gehabt, gell, und es ist so, wenn irgendwo so ein Hügel rauskommt, gell, denkst du schon, um Gottes Willen, gell, um Gottes Willen.
Ja.
Da bin ich aber so weit, also ich habe das bei dem Handgelenk einmal gehabt und habe gedacht, naja, nicht googeln. Es war am Wochenende, du machst das ganze Wochenende, wenn da irgendwas rauskommt, mache ich mich fertig, gell. Jetzt bin ich dann zum Arzt gefahren, es war im Endeffekt nur eine Ablagerung, der hat das zerquetscht in meiner Hand, dass ich mir gedacht habe, also das hat so weh, dann. Aber es war weg und ist wieder gekommen. Aber bei jedem Ding, was kommt, denkst du, um Gottes Willen, und wenn ich da zu Kugeln anfangen würde, das macht es ja noch schlimmer.
Ja, aber ich glaube, zu dem tendieren halt die Menschen einfach. Ne? Der Mensch hat einfach Angst vor der Erkrankung, vom Tod, ne? Logischerweise. Das ist, ja, das macht halt einfach, ist es angsteinflößend. Ne?
Ja, Angst vor dem Tod, ich hoffe, also wenn es so weit ist, hoffe ich nur, dass es schnell geht.
Schön, sind wir schon bei dem Thema, ne? Das ist jetzt schnell gegangen.
Aber das Leben ist schön und ich lebe sehr gern. Aber, und wie ich schon gesagt habe, man will ja möglichst alt werden, aber nur, wenn man gesund ist. Nicht? Also sonst hat das keinen Sinn. Und ich bewundere das so oft, wenn man auf ein Gipfelkreuz geht und dann stehen da Mitte 80-Jährige oben und feiern den Gipfelsieg.
Ja, natürlich.
Was will man sich mehr wünschen?
Da ist und es.
Oft, aber natürlich mit der Angst wird halt viel Geld gemacht. Wenn man schon krank ist, dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Also
eigentlich schon, ja.
Wir bewegen uns meist wirklich in der Prävention, in der Vorsorge, aber wenn man schon krank ist, dann ist wirklich schon, da finde ich es dann noch unverschämter oder total unseriös, wenn mit diesen Leuten noch Geld gemacht wird und das bringt gar nichts. Also ich rede jetzt gar nicht von diesen Wunderheilern und alles, die da rumlaufen, ist nicht ganz schrecklich.
Ist ja logisch, aber, ja. Ja, aber diese ganzen Influencer, sorry, aber diese Influencer, die wissen das ja nicht, ne? Weil die sind halt so, die haben sich ja noch nie eine Klinik von innen gesehen. Ne? Und also die haben ja, ich sage immer, ich würde gerne mal so eine TV-Produktion starten und die Leute mal herholen und die wirklich mal begleiten lassen, diese Familien und diese Betroffenen, dass die auch wirklich mal ein Gefühl dafür bekommen, was Menschen eigentlich für einen Leidensweg manchmal hinter sich haben. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ja, aber ich mache halt Geld mit der Werbung. Nein, also das bringst du dann als normaler Mensch, glaube ich, nicht mehr so übers Herz.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist
natürlich,
ich meine, du sprichst ja da wirklich in der Kamera rein und wenn du so und so viele Follower hast, wie viel glaubt er das da wirklich, gell?
Ich habe bei dir jetzt vor kurzem eine gesehen, da ist ums Abnehmen gegangen. Und das ist wirklich auch ein sensibles Thema, wenn jemand eine Vorstellung hat und sagt, okay, ich will jetzt 12 Kilo verlieren. Und das ist mein Traum und bis zum Sommer will ich die Bikini-Figur haben. Und dann sitzt der Mensch da echt ein Vertrauen drauf. Das finde ich wirklich schwierig. Was würdest du sagen, könnte man jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen? Was für Aspekte gibt es, dass ich draufkomme? Ist das seriös, was der auf Social Media jetzt empfiehlt oder nicht?
Ich glaube, das Erste, was man sich immer bewusst sein muss, ist, es gibt keine Gesundheitsempfehlungen auf Social Media. Egal, und wenn das ein Arzt ist, Ärztin ist, Wissenschaftlerin, egal wer das redet, gibt es nicht. Wir holen uns keine Gesundheitsinfo, also keine Empfehlungen vor allem. Man kann sich informieren, aber sobald eine Empfehlung ausgesprochen wird, dann ist diese Person automatisch unseriös und die machen das wahrscheinlich, und das ist der zweite große Punkt, aus wirtschaftlichem Interesse. Und das muss man sich wirklich immer vor Augen führen, wenn jemand das Produkt verkauft, was er dir da ans Herz legt. Heißt nicht, dass das ein kompletter Blödsinn ist, aber dann würde ich da sehr, sehr kritisch damit umgehen. Und somit erübrigt sich das eigentlich. Es darf gar nicht mehr in den Kopf der Menschen drin sein. Es gibt keine Empfehlungen auf Social Media. In keinster Weise. Auch wenn es um Abnahme geht, was für manche vielleicht nur so ein kleineres Ding ist. Das ist eines der größten Erkrankungen unserer Gesellschaft. Alles beruht irgendwie Gefühl auf Adipositas. Wir gehen zu Expertinnen, die vor allem, und das ist auch wichtig, eine Ausbildung haben. Viele, und ich bin ja immer die Letzte, die sagt, ja, jeder muss studieren und nur mit einem Doktor und so. Nein, du musst das alles nicht haben und du kannst dich auch gut auskennen. Aber als Patientin oder als jemand mit Symptomen oder wenn ich etwas wissen möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass es jemand weiß, der die Ausbildung gemacht hat, als jemand, der halt nur vor der Kamera steht.
Ja.
Stimmt.
Ja. Weil ernüchternd, aber es ist so.
Ja, weil das ist, du sprichst da echt einen Knackpunkt, weil es gibt ja Profile, die augenscheinlich tatsächlich von Ärzten geführt wird, oder? Man liest ja Doktor XY und dann ist schon mal Vertrauen da, weil dann denkst du, okay, so, der hat nicht nur einen weißen Kittel, sondern der hat auch den Titel.
Aber es soll ja eine Doktorin geben, oder? Die eine Krankheit erfunden hat, was es gar nicht gibt. Ich weiß jetzt den Namen gar nicht mehr.
Alina, irgendwas mit Alina. Irgendwas, ja. Ja, der war sehr groß jetzt im Ding. Aber es war ja auch, ist ja auch nur repräsentativ, was alles immer passiert. Und natürlich, wenn du dann auch noch eine Ausbildung hast, du stehst ja auch für dieses Berufsfeld. Und sie hat jetzt, also sie hat ziemlich sicher rechtliche Konsequenzen. Und die werden auch auf unsere Influencer zukommen irgendwann. Früher oder später wird es so weit sein, dass sie das nicht mehr einfach so raushauen dürfen, was sie da sagen. Weil also wenn du eine Ausbildung in dem Fach hast, darfst du diese Werbung ja eigentlich gar nicht machen. Und wenn du keine Ausbildung hast, ist es wurscht, ne? So auf die Art. Also,
ja, dann red drüber.
Dann bitte reden wir drüber, dann bitte empfehlen wir das.
Am Trash-Himmel.
Schon ein großer Himmel.
Ja, ist ein großer Himmel. Das stimmt wirklich.
Das ist, kann nur eine große Hoffnung sein, weil allein wenn ich mir anschaue, wie lange sie diskutieren mit dieser Altersbeschränkung und so weiter, bis da mal was kommt. Aber das wäre in dem Aufwisch natürlich auch sehr wichtig. Nur,
ja.
Achso, der Hund ist das. Boah, jetzt haben wir gerade gedacht, der schnarcht denn da so. Warum, aber wir haben es vorher schon so halb beantwortet, aber warum oder bist du da mit Leuten in Kontakt, schreiben dir Leute, die sagen, boah, danke, dass du das aufdeckt hast, ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht, jetzt bin ich draufgekommen, dass ich da am falschen Weg war. Hast du da irgendeine Resonanz von Geschädigten, wenn ich das so brutal
finde? Ja, voll. Total. Also ich glaube generell so meine Community besteht sehr viel aus erstens PatientInnen, aus Menschen mit irgendwelchen chronischen Leidenswegen und dann ich bekomme jeden Tag halt sehr viele Nachrichten, dass das, was immer wieder verwunderlich ist manchmal für mich, so boah, das hätte man schon gleich gekauft, aber jetzt habe ich es mir nicht gekauft und jetzt macht es Sinn, dass das nicht funktionieren könnte. Denkt man mir so, ich sage das oft schon, jetzt haben wir schon so, jetzt, wir machen das jetzt schon seit 1,5 Jahren, ihr erklärt mir jetzt nicht mehr, dass ihr das kaufen würdet. Also ja natürlich, das findet einfach Resonanz und das ist auch das irgendwo Beeindruckende und irgendwo auch ein Kompliment fast an die Gesellschaft, dass es der Durst ist schon da. Also das ist ja nicht so, dass die alle blind kaufen und denen das alles wurscht ist, sondern nein, also das Aufwachen passiert, habe ich das Gefühl, und immer mehr Leute checken das. Ne? Du musst es ihnen halt auch ein bisschen vorbereiten, das Ganze. Aber der sag ich, die Ära ist, glaube ich, schon gekommen jetzt für dieses Defluencing, oder so wird es halt genannt. Ne? Ja. So stellen sie mich oft vor, die Defluencerin, Dr. Sophie Imhoff. Ja, ja, ist ein Wort, ist jetzt ein neuer Begriff. Statt Influencer sind wir jetzt Defluencer. Komplett wurscht, ne?
Natürlich, aber man ist ja vielleicht auch ein bisschen peinlich berührt, wenn man mal was falsch gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand wo falsch in Aktien investiert und das dann noch großartig herum erzählt, dass man das tun sollte und dann fällt die Aktie, dann ist man ein bisschen wach. Verdammt,
also
das ist Berg
so schämen.
Aber wenn man, ich denke mir halt, wenn ich das so voll Überzeugung verbreite und dann eigentlich merke, dass das ein Blödsinn ist, müsste die ja im Prinzip Größe beweisen, mich hinstellen und sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Das wäre jetzt auch noch interessant. Hat es schon mal einen Influencer oder Influencerin gegeben, die sich für ihre Desinformation mehr oder weniger entschuldigt hat?
Es gab eine. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht mehr, wer sie genau war, aber ich weiß noch ganz genau, für was sie Werbung gemacht hat. Es war eine und ich habe mittlerweile sicher schon auf, ich weiß, Tausende von Leuten reagiert. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich sowas erzählen würde. Aber warum? Weil wir halt einen gewissen Horizont wahrscheinlich besitzen, um zu checken, dass das einfach eine Chance ist. Aber wenn du das nicht besitzt, die haben ja, dieses Ausmaß ist denen einfach nicht bewusst. Das sagt man ja oft immer, weißt du, wenn du etwas nicht weißt, dann weißt du halt auch einfach den Ausmaß davon nicht. Ne? Das heißt, es kommt eine gewisse Ehrfurcht mit Wissen und mit Dingen, die du dir ja aneignest, und die haben ja oft gar keine Ahnung, um was es eigentlich da geht, ne? Was das eigentlich für Folgen haben kann. Das heißt, denen ist in der Regel, glaube ich, ist ihnen viel wurscht. Andererseits sieht man, wie es dann ist, ja kein nachhaltiger, sage ich mal, wirtschaftlicher Weg. Ich meine, die machen da irgendwelche Werbungen für Probiotika oder für wurscht was, ne? Machen da vielleicht mal was Fünfstelliges, aber dann ist es aus und dann siehst du bei jedem immer das Video, oh, das Finanzamt und jetzt sind wir insolvent und also es ist ja auch nicht der nachhaltige Weg einfach. Aber ja, ist auch immer wieder fraglich für mich, dass man das so rüberbringen kann.
Und wer spielt dir da die Videos alle zu? Die wirst ja du nicht alle selber auszusuchen, oder?
Nein, ich bin ich bin selbst total wenig eigentlich auf Social Media, so dass ich richtig scroll. Ne? Und dann habe ich auch mein privates Profil, wo ich einfach von Freunden oder so schaue. Aber mir werden jeden Tag hunderte von Videos zugeschickt. Also ich könnte sofort kündigen und mich den ganzen Tag nur vor die Kamera stellen und immer irgendwas daher blabbern, ne? Also mir wird das zugeschickt und dann mache ich mal meine Listen und jemand, der wo es halt, ich schaue vom Content, dass es halbwegs passt, dass jetzt nicht immer jeden Tag über Kollagen redet oder jeden Tag über das und das, sondern dass es ein bisschen abwechselt und natürlich auch den Trends ein bisschen, ist ja logisch, auch für die Klicks ein bisschen anpassen. Wenn wir gerade viel über das reden, versuche ich da halt einfach mit aufzuklären. Ne?
Jetzt, wenn wir bei Trends sind, jetzt im Moment ist Longevity wahrscheinlich nicht nur Trend, es ist ein Hype. Vorher war es Biohacking, wenn ich jetzt nicht ganz falsch rum bin. Wie siehst du diese ganzen Entwicklungen? Ich meine, im Grunde genommen ist es ja was Positives, oder wenn ich mich einmal mit Biohacking und Longevity auseinandersetze und mich in ein Eisboot reinhucke oder
irgendwas. Ja.
Ich bin auch schon mit so einer orangenen Brille am Abend vom Fernseher gesessen.
Ich sage, das Rotlicht, das ist so geil.
Ich war noch zwei Monate gedacht, aber ich sehe alles in Orange, das zipft mir. Aber im Grunde genommen, naja, es ist ja gut, wenn ich mich mit dem, wenn es nicht wirklich Schäden nimmt, ist es ja okay. Aber glaubst du, dass es in ein paar Jahren eine Meinung geben wird, wo man sagt, das war ein kompletter Blödsinn, der Trend? Egal, also, ob das Biohacking oder das war oder jenes.
Also ersteres sehe ich ganz genauso. Ich glaube, was man immer vergisst in dem ganzen Hype, ist, dass es ja trotzdem etwas Positives ist. Der Mensch befasst sich mit der Gesundheit. Ne? Ich meine, so auch das, was ihr jetzt als Hotel, ihr macht diesen Podcast, das hätte es ja vor 10, 15 Jahren nicht gegeben. Allein zum Beispiel Sonnencreme. Meine Mama hat letztens zu mir gesagt, boah, hätten wir das gewusst vor 30 Jahren, dass wir uns jeden Tag mit Sonnencreme einschmieren könnten. Ne? Wie wir alle ausschauen wären, weil wir schmieren jeden Tag Sonnencreme. Also das hat total viele Vorteile. Und allein auch wirtschaftliche Vorteile, weil umso mehr über irgendwelche Erkrankungen oder über irgendwelche Mechanismen gesprochen wird, desto mehr Kohle läuft natürlich auch hier in die Forschung rein. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind ja alle irgendwo gesponsert von der Pharma und von der Industrie. Das heißt, es hat schon viele Vorteile, aber für das Individuum, also für den Konsumenten, überwiegen halt wahrscheinlich jetzt noch eher die Nachteile, würde ich fast behaupten, weil wir halt jetzt gerade in diesem Informationssumpf sind. Und zur zweiten Frage, es wird ganz sicher etwas geben in 10 Jahren, wo man zurückschaut und sagt, was ist das für ein Blödsinn? Ganz sicher, weil sich dieser wissenschaftliche Konsensus immer ändert. Immer. Das ist auch das, was ich immer wieder versuche mitzugeben. Nur weil wir es jetzt nicht wissen, weil zum Beispiel Kollagen in dem Präparat, wie wir es jetzt kaufen, keine evidente Wirkung hat, heißt das ja nicht, dass wir nicht in 10 Jahren wissen, okay, so und so kann es funktionieren. Allein was innerhalb von 5 Jahren passieren kann in der Forschung, ist ja irrsinnig. Das wird passieren, ja.
Gibt's oder könntest du unseren Zuhörern und Zuhörern irgendwelche Quellen empfehlen, wo man mal kurz einen Check machen könnte, ob was, so einen kurzen Faktencheck machen kann, oder gibt es sowas nicht?
Jein, also was man vorab sagen muss, KI ist, was Medizin betrifft und was Wissenschaft betrifft, leider sehr schlecht. Was man aber trotzdem machen kann, und ich empfehle KI in der Hinsicht schon, du kannst wirklich Cloud oder ChatGPT, wurscht, was du machst, hernehmen und sagen, gib mir eine wirklich wissenschaftlich fundierte, sehr, sehr kritische Einschätzung der Studienlage oder der rezentesten Studien zu diesem Thema. Ob er die Daten dann wirklich so genau interpretiert, wie es eigentlich sein sollte, ziemlich sicher nicht. Aber trotz allem gibt es da mal eine eigene eine Einschätzung. Und wurscht, welches Präparat, auf das ich reagiere, wenn du das machen würdest, bin ich immer ziemlich sicher, dass bei jedem rauskommen wird, die Studienlage ist dünn. Und kann schon mal ein erster Schritt sein. Und wenn man wirklich Interesse daran hat, dann wird dann nichts anderes übrig bleiben, als sich mit der Grundbiologie zu beschäftigen. Und die ist leibend, die ist sehr, sehr spannend. Also das ist ja auch was Cooles, ne? Ja.
Wir könnten oder kann es sein, dass, weil du gerade über Studien geredet hast, kann es sein, dass einzelne Studien auch zu falschen Schlussfolgerungen führen kann? Weil, wenn man jetzt, man muss halt sagen, als Laie sich eine Studie durchliest, naja, ich würde es jetzt sicher nicht so interpretieren wie du.
Ist ja logisch. Nein, sicher nicht. Also, ich kann mich erinnern, meine ersten Studien, ich habe meinen Bachelor zwar in Österreich gemacht, aber schon teilweise in Schweden, und bin dann für meinen Master nach Amsterdam. Und das ist ja vom Niveau her, vom Bildungsniveau, 100 zu 1 gewesen. Und ich habe meine ersten 3 Prüfungen gleich mal verkackt in Amsterdam. Unter anderem, weil ich keine Studien lesen konnte. Der hat mir dieses Blau dahergelegt und dachte, was will der von mir? Ne? Keine Ahnung, was das ist. Es ist so schwierig und es ist eine Kunst, Studien zu lesen. Mittlerweile, ich meine, mache es beruflich, also passt halbwegs. Aber das würde kein Otto-Normalverbraucher jetzt zumuten, sagen, fangt es an, Studien zu lesen, weil genau das, was du sagst, eine Studie nicht mehr ansatzweise repräsentativ ist für das. Weil man muss sich vorstellen, jetzt zu, weiß ich nicht, Adipositas. Warum? Der Grund für Adipositas, du hast 300 Studien, die sagen das, und dann hast du aber 50.000 Studien, die sagen was anderes. Wenn du aber gerade diese 300 Studien liest, dann ist das für dich deine Realität. Das heißt aber nicht, dass es der Konsensus ist. Das heißt, du wirst in einem irgendein Fachgebiet mit einer Studie, kannst du vergessen. Ne? Was es dann aber gibt, sind Reviews, so nennt sich das, so Umbrella-Reviews am besten, Meta-Analysen, die fassen ganz viele Studien zusammen und geben dann Konsensus. Das heißt, und das ist, würde ich schon sagen, als Laie lesbar, vor allem du kannst das ja mit KI übersetzen und auch mit KI arbeiten, wenn du Studien liest. Frag ganz genau, was bedeutet dieser Graph, warum ist das so und so, erklär mir das und das. Also wenn Studien, dann am besten Reviews lesen.
Alles klar. Das wäre mein.
Fangst du das jetzt an? Ja.
Aber es ist wirklich spannend. Es ist spannend.
Schon.
Ja.
Ich glaube das auch wirklich, weil natürlich, wenn man jetzt So, ich bin seit heuer sehr viel am Rennrad, ja, hab das jetzt angefangen, taugt mir voll. Und dann überlegt man natürlich, wie kann ich leistungsstärker werden, wie kann ich optimieren, was geht da noch nicht. Dann weiß man natürlich, ich werde immer Hobby-Rennradfahrer bleiben. Aber das hat man im Kopf, oder? Also, wenn ich Rennrad fahren gehe, fahre ich jedes Mal eine Tour de France. Jedes Mal.
Geil, ja, kenne ich.
Ich gewinne die auch.
Geil, ja, gut, gut. Absolut. Da solltet ihr übrigens, wenn ihr einen Interviewgast braucht, zu dem Thema Herbert Nitsch. Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen, der lernt euch, was Mindset bedeutet. Also ich habe mit dem auch ein Interview geführt, das hat mich für immer verändert. Der redet über genau das.
Ah, super. Ja, cool. Das ist nämlich, das Mindset ist wirklich entscheidend. Ja. Und der Kopf spielt bei allen Sachen im Leben mit, ne? Privat, beruflich, im Sport, überall. Und dann überlegt man natürlich, aha, vielleicht könnte ich ja noch das supplementieren und das, dann wird der Stoffwechsel vielleicht besser oder dies und jenes und dann geht es eh schon dahin, ne? Heute und laufen und trainieren dann umfahren und.
Ja. Ja, aber da geht ja vielleicht auch irgendwie der Genuss ein bisschen verloren, obwohl ich stimmt, weil ich bin ja auch extrem gestört, wenn es um Sport geht. Mir taugt es ja auch voll. Und ich fahre keine Tour de France, aber ich renne halt jedes Mal meinen, weiß nicht, Marathon runter, wenn es ist. Taugt mir extrem. Aber der Genuss halt für den Moment, den habe ich schon. Der geht, finde ich, dann verloren, wenn ich die ganze Zeit nur dran denke, ich muss mir irgendwie optimieren oder so. Das ist doch der Fakt, dass du überhaupt Radl fahren kannst, ist ja das größte Privileg überhaupt. Also so viele würden es wollen. Und einfach mal im Moment ankommen und sagen, Leihwand, ich kann das jetzt. Das ist schon geil, ne? Weil du, wie du sagst, wir werden jetzt keine Profis mehr. Also bei mir ist auch der Zug abgefahren, glaube
ich. Aber ich hätte ja gar nicht.
Ja, das sagen wir jetzt, ne? Wollen wir gar nicht.
Du hast ja das Magazin Wunderwerk Leben. Sind da auch so Studien, leicht lesbare Studien drinnen, weil immer das jetzt einmal, ich finde das gar nicht, mal schauen, wo es das gibt bei uns.
Ja.
Weil das interessiert mich sehr. Sind da auch so leicht lesbare Studien drinnen für Otto Normalverbraucher, wo man sagt, okay, leicht verständlich, das.
Ja, genau, von dem lebt eigentlich Wunderwerk Leben. Also wir schicken euch gerne welche zu. Also wir haben jetzt schon, ich glaube, die 10. Ausgabe kommt jetzt mit Langlebigkeit raus diesen Sonntag, ja, genau. Passenderweise.
Ich habe jetzt super gelungen.
Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich finde es auch geil, ne? Muss man auch sagen. Es ist wirklich für Menschen gemacht ohne, sag ich mal, ohne eine fachgerechten Ausbildung. Also du kannst es jetzt kein Healing, vielleicht der in dem Feld promoviert hat, weil das wird dann vielleicht ein bisschen fad, aber was bei uns niemals gibt, sind Empfehlungen. Ich habe noch nie, also es gibt keine Ratgeber oder irgend so etwas von mir. Alles, was ich mache, ist die Wissenschaft halt aufzuklären in meiner, es ist halt sehr viel österreichischer Dialekt auch und halt, ja, so wie ich halt bin. Aber es gibt niemals irgendwie eine Meinung von mir, dass ich sage, das müssen wir so und so machen. Ich lege die Infos hin. Und was ihr damit macht, ist mir wurscht. Nehmt es an, wie ihr wollt. Ne? Und da haben wir jetzt eben schon 10 verschiedene Themen und es ist print-only, hat jeder gemeint, das kauft sowieso keiner. Ne? Mittlerweile sind wir, glaube ich, eines der größten Fachmagazine in Österreich. Also, ja.
Okay, und wo kriegt man es?
Wir sind jetzt bis jetzt nur E-Commerce und sind aber jetzt schon, wir beginnen jetzt gerade die, also auszuliefern, aber durch das, dass wir halt ein sehr spezielles Klientel haben, ich habe da mit einem gesprochen, der das in Österreich halt über hat und der wollte uns halt in Trafiken und so auslegen. Sag ich, wenn da jemand reingeht und sich ein Backelchick kauft, der wird sich nicht mein Magazin kaufen. Na, das ist, wirtschaftlich macht das keinen Sinn. Aber das sind wir jetzt gerade so am Auslotsen, aber sonst findet man uns einfach auf wunderwerkleben.com.
Alles klar. Das werden wir auch verlinken in unsere Shownotes. Vielleicht, jetzt sind wir bald am Ende unserer Folge schon, die Zeit vergeht unglaublich schnell.
Ja, schade.
Es wird ja auch schon finster, wir merken es.
Bei mir startet erst alles.
Bei dir startet. Was haben wir für Zeitverschiebung?
Nein, wir sind eh schon am Nachmittag. 3 wird es jetzt bei uns. 3:10.
Bei uns wird es 9:15.
Genau.
Ja, schön.
An was bist du aktuell dran? Gibt es irgendwas Spannendes, wo man sagt, es kommt, es bahnt sich was an?
Forschungsmäßig?
Ja.
Ja, wir leben im besten Zeitalter, ne? Also, wie gesagt, ich bin ganz genau für dieses interessiert. Ich arbeite an der Therapieinnovation für altersassoziierte Erkrankungen. Ich bin spezialisiert auf ALS, die Amyotrophe Lateral Sklerose. Stephen Hawking hatte die Erkrankung zum Beispiel. Ja. Durch den kennt man es am meisten. Was es genau ist, ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, es sterben die Motoneuronen, also die Neuronen, die uns halt die Bewegung ermöglichen, die sterben ab. und die schließen ja an unsere Muskeln und durch das können sich die PatientInnen dann wirklich nicht mehr bewegen. Das heißt, der Muskel wird atrophisch und die Diagnose ist relativ schlecht. Die Lebenserwartung sind oft nur ein paar Monate, ein paar Jahre. Und ich habe begonnen, an dem eben vor 10 Jahren circa zu arbeiten und da hatten wir keine Ahnung. Und in den letzten 4 Jahren sind Gentherapien groß geworden. Also das ist wirklich, das wird jetzt mal ordentlich aufräumen. Und wir hatten Patientinnen, die sind vom Rollstuhl aufgestanden. Und das hättest du mir nicht, also da hätte ich mir alles abgeschnitten vor 10 Jahren, hättest du mir erklärt, dass das passieren wird. Wahnsinn, ja. Und also Gentherapien sind jetzt so richtig im Kommen. Das heißt, alle Erkrankungen, die kausal durch eine Genmutation entstehen, das heißt, du hast irgendeine Genmutation, was du entweder vererbst oder halt übers Leben halt in dein Genom bekommst. Ich würde sagen, das ist etwas von gestern, aber technologisch gesehen haben wir zwar noch Hindernisse, aber das wird jetzt viel, viel verändern. Und das hast du ja in allen, das hast du ganz viele, also auch Alzheimer, ob Parkinson oder viele Krebsformen natürlich sind auch genetisch. Das heißt, das ist jetzt so das Größte, was kommen wird. Und was Alterung anbelangt, ist David Sinclair, kennt man vielleicht, dieser Harvard-Professor. Der hat jetzt eben diese Verjüngungsstudie gestartet im März, die erste humane Verjüngungsstudie in der Geschichte des Menschen, wo er wirklich gewisse Zellen, er arbeitet dann noch an den Augenzellen, einfach nur um das repräsentativ zu gestalten, verjüngt. Und die Daten sind Wahnsinn. Also sehr, sehr vielversprechend, ich glaube. Ja. Und er sagt irgendwie so, dass in den nächsten 20 Jahren wir einen Punkt erreichen, wo wir nicht mehr altern werden. Das glaube ich nicht ganz, aber ich glaube schon, dass viel mehr passieren wird, als der Mensch glaubt. Also es wird jetzt einiges kommen. Ja.
Ich glaube, wir wissen das alles gar nicht, was kommt.
Ja, deswegen lässt es meine Magazine, weil da schreibe ich genau über das.
Also mit diesem positiven Ausblick möchten wir es jetzt auch stehen lassen. Das Einzige, was ich nur noch, weil wenn wir jetzt beim Thema Verjüngung sind, wenn wir da in Berlin waren, haben wir eine Firma kennengelernt. Ich würde jetzt nicht sagen, was für eine, aber die bietet an, dass man sich jetzt nicht einfriert.
Du gehst also in dieser Kammer drinnen, gell?
Genau.
Und das Cryotherapy.
Ich weiß jetzt nicht,
wie Cryotherapie normalerweise.
Ja, genau, du sagst es. Ich habe jetzt noch ein Wort. In diese Cryotherapie, ne? Und Kryokonservierung. Und dass man dann irgendwann in 100 oder 200 Jahren hoffentlich die Medizin so weit hat, dass man dann wieder ins Leben zurückkommt.
Das möchte ich aber, glaube ich, gar nicht.
Ja, genau, wir haben schon gesagt, in 100 Jahren kenne ich keinen mehr da, dann lebt mein Kind nicht mehr. Was du in der Welt da?
Ja. Ich meine, das ist Sci-Fi, ne? Das wird so nicht funktionieren. Aber mal schauen, was. Ja.
Ich kann schon Sachen reservieren und fangen.
Ja.
Das ist so abgefahren.
Mit Geld, es gibt Leute, die sich in ein U-Boot einsetzen und zu Titanic runterfahren in einem halbhinnigen U-Boot. Ne? Also für Geld kannst du alles machen. Ich sollte eher beginnen. Ich glaube, ich wechsle jetzt eh da von meinem Magazin in so ein unseriöses Business. Das wird mir viel Geld bringen.
Ja. Liebe Sophie, vielen, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben, vor allem bei deinen tollen Postings. Ja. Zum Abschluss haben wir noch eine kurze Frage an dich.
Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
In einer Welt, wo alles wahnsinnig ist, vor allem in der digitalen Welt, vielleicht einfach den Moment finden, um dem Körper einfach zuzuhören und nicht versuchen, alles mit irgendwelchen Pülverchen irgendwie zu stillen, sondern einfach dem Körper vielleicht mal den Moment zu geben, um einfach zu sein. Weil ich glaube, egal ob das jetzt bei der Bewegung ist oder einfach nur in Ruhe ist, dass das schon ein größeres Privileg ist als das, was viele andere in ihrem Leben haben. Also ich glaube einfach so, der Moment im Moment nutzen. Ja.
Schön. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich sage danke.
Alles Gute weiterhin und vielleicht hören wir uns ja ein zweites Mal.
Ja, hoffentlich.
Liebe Grüße, ciao.
Ciao.
Tschüsseli.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.